Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute habe ich eine ganz tolle Gästin aus Österreich, eins meiner Lieblingsländer, einer meiner Lieblingsdialekte. Also ich weiß, es gibt viele, aber du hast quasi meinen zweitliebsten, weil eigentlich stehe ich voll auf Wiener Dialekt und ich weiß, in Österreich ist das oft, ja genau, da sagen alle, ach Gott, die Werner, oh. Ich mag das aber voll gern, den Schmäh. Aber gleich danach kommt Salzburg und aus der Ecke kommst du. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Sabine. Du bist Tanzpädagogin, deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich mir gedacht habe, ich kenne keine einzige Tanzpädagogin. Ich weiß nur ungefähr, was ihr macht und ich finde das total spannend und deswegen darfst du uns heute darüber ganz viel erzählen. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen, Sabine?
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Erstens, also ich habe sehr viele Wiener Freunde.
Sehr schön.
Weil es im Musik- und Tanzpädagogikbereich natürlich auch immer wieder vernetzt ist nach Wien und so weiter.
Ja.
Und irgendwie, wir sind da sehr offen, glaube ich. Aber es ist
sehr schön,
lustig, weil du sagst, dass das natürlich auch immer wieder gehört wird in Österreich. Mhm. Ja, ich bin aus dem Salzburger Land. Mhm. Du hast gesagt, ich bin Tanzpädagogin. Ja, ganz genau bin ich elementare Musik- und Tanzpädagogin.
Noch schöner.
Und, ja, das gehört irgendwie so zusammen. So hat auch das Studium geheißen, das ich gemacht habe. Und der Hintergrund ist einfach, ich glaube, wir wissen das eh alle, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, Tanz und Musik zu trennen, ist eigentlich nicht möglich.
Ja.
Was dann noch dazu gehört, ist die Sprache, die auch meistens noch dazu kommt, was für mich auch immer dadurch, dass ich ein sehr singender und stimmfreudiger Mensch bin, ganz besonders spannend ist. Und dieses Elementar vorne dran gehängt wird so gesehen, dass es weniger dieser Anfangsbereich bei den Kindern ist. Kann es auch sein, natürlich, musikalische Früherziehung und so weiter, ist sogar ein großer Schwerpunkt. Aber es bedeutet eigentlich, dass ich so ganz banal gesagt schaue, wer steht vor mir, was bringt der mit oder die Gruppe und wie kann ich genau mit diesen elementaren Dings, naturgemäßen Anlagen, Talenten, Fähigkeiten, wie kann ich daraus jetzt etwas bauen, wie kann ich das weiterführen, wie kann ich das wachsen lassen? Ich
glaube,
dein Titel von dem Podcast so gern, dieses Zeit zu wachsen.
Ja,
weil es in diesem Bereich auch so ein Thema ist, wann lerne ich ein Instrument, wie kann ich da beim Tanzen wachsen, wie sich da auch Zeit lässt, sozusagen. Das finde ich so
schön. Finde ich total schön. Magst du sonst noch ein bisschen von dir erzählen oder sagst du, reicht schon, wenn wir das wissen, was wir wissen?
Ja, ich glaube, das ist einfach so dieser Grundstein. Ich habe mich dann sehr spezialisiert auf das Singen, weil ich das immer schon gern gemacht habe und bin aber auch ein großer Bewegungsmensch. Das Ding war nur, ich bin am Land aufgewachsen und meine beruflichen Ziele als Kunstläuferin, Seiltänzerin oder Balletttänzerin waren leider nicht erreichbar.
Das gab es bei euch jetzt im Dorf quasi nicht so.
Genau,
war keine Eishalle.
Und wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige für mich gewesen, wenn ich jetzt so zurückdenke. Also da glaube ich, hat
sehr viel Leistungsdruck auch. Also so, ich weiß, Eiskunstlauf habe ich als Kind tatsächlich auch total schön gefunden. Ich habe das geliebt, ich habe das ganz intensiv angeschaut immer und damit geträumt. Aber jetzt, wo ich dann auch mal so Sportdokus geschaut habe oder so und sehe, was da dahinter steht zwischen diesen tollen Eistänzereien, das ist ja wahnsinnig hartes Training, extrem, also Enthaltsamkeit in vielen Dingen und so ganz viel Disziplin und so viel Druck. Das klingt dann gar nicht mehr so schön, wie es dann im Fernsehen ausgesehen hat, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann, also ich glaube, das war vielleicht eine gute Entscheidung.
Ich glaube, dann hätte man eben so früh starten müssen und ich war nicht so, ich habe so früh noch nicht so funktioniert, wie man da funktioniert.
Ja, Gott sei Dank.
Sehr ängstliches Kind und dann hat man gewusst, alles tut ja weh und dann hat man eine Zwillingsschwester, wo man dann schaut, die hat das natürlich jetzt nicht gebremst, aber natürlich muss die Mama schauen, fahre ich jetzt in die Stadt mit dem Mädchen das trainieren, was mache ich mit dem anderen und so weiter.
Stimmt,
und sie
hat
gewusst, dass ich sehr ehrgeizig bin und dass ich wahrscheinlich dann vor einem Turnier 2 Wochen nicht schlafen kann. Und das Interessante war, dass ich beim Singen und beim Musizieren diese Aufregung anders hatte. Also das war jetzt
schön.
Dieses Lampenfieber, das ich mag, das ich liebe, Ja. Weil wenn du alleine auf der Bühne singst, ist es ja auch eine Herausforderung. Die Stimme muss funktionieren. Du hast genauso diesen Druck, hoffentlich bin ich nicht heiser und so weiter. Ja. Aber so professionell bin ich den Weg dann nicht gegangen, dass ich jetzt wirklich sage, ich muss da jeden Tag so auf der Bühne funktionieren. Und irgendwie war von klein auf da ein anderes Kribbeln da als bei Skirennen, was ja bei uns im Ort.
Schön. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt in Österreich, würde man eh sagen, wird halt Skiprofi.
Ja, das hätte ich gern gemacht, aber ich glaube, meine Mutter hat es nicht so toll gefunden, die paar Tage davor und so weiter. Also die, glaube ich, hat da viel zu regeln.
So aufregend war. Ja, und auch das, also gerade die letzte Saison, ich habe fleißig mitgeschaut jetzt wieder nach ein paar Jahren, hey, was da Verletzungen gegeben hat.
Ja, und beim Sport also, das Thema auch. Aber das denkt man als Kind nicht so, dass ich mir doch...
Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch gut so, weil sonst würde man sich ja nie irgendwas trauen. Ja, aber dann hast du als Kind quasi auch schon vor Publikum gesungen eigentlich.
Ja, ganz viel. Ja, also ich habe einfach tolle Lehrer gehabt, die das gesehen haben in mir, dass ich das möchte. Und habe mir auch diese Solos immer wieder zugeteilt. Weil ich war jetzt nicht dieses Kind, das gesagt hat, ich... Vielleicht in der Volksschule noch mehr, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte, aber gerade in der Mittelschule eher dann, nein, so lieber nicht, weil sonst glauben ja die anderen, ich finde mich selber so toll oder so.
Ja, Wahnsinn, was man denkt. Oder nur nicht in den Mittelpunkt stellen, nur nicht zeigen und eigentlich Licht unter den Scheffel stellen. Ja. Und die haben aber gesagt, na komm, du kannst es aber so toll, Sabine, mach doch, trau dich.
Möchtest du, traust du dich? Und das Wichtigste ist, wir bereiten dich auch gut drauf vor. Und das schaue ich in meinem Unterricht auch immer. Also wenn wir Konzerte machen, wie weit sind wir, dass die Kinder sich wirklich da wohlfühlen auf der Bühne? Aha. Wir haben uns gut vorbereitet. Und nicht nur so dieses, was man oft sagt, ja, du bist eine Rampensau. Das klingt immer so negativ. Ich stehe voll gern vorne, aber nicht, wenn ich nicht weiß, was zu tun ist. Oder wenn ich nicht vorher schon von einem Regisseur gehört habe, das passt, was du machst. Oder also, ich glaube, da braucht man immer sehr viel Feedback, dass man sich das
zugleich. Das gehört auch dazu. So.
Ja.
Ich hoffe, das ist bei den meisten so, weil das finde ich jetzt eigentlich so das schlauere Verhalten, das gesündere Verhalten wahrscheinlich. Und wie ist dann dein Weg gekommen? Weil, also Musik- und Tanzpädagogin, sagst du, das ist ja, also gut, ich bin ja jetzt im pädagogischen Bereich, deswegen sagt es mir was. Aber wenn ich jetzt quasi in der Schule wäre und überlegen würde, welche Richtung, welchen Beruf könnte ich machen, das wäre jetzt nichts, was mir entweder im Arbeitsamt oder von irgendeiner Lehrkraft oder irgendwie überhaupt mal auf den Schirm gekommen wäre, dass einer sagt, mei, das wäre doch total toll, mach doch das. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wie bist denn du auf die Idee gekommen überhaupt?
Eigentlich ist das eine sehr längere Geschichte und doch, glaube ich,
kann man
auf den Punkt bringen. Also ich war da im Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkt Musik und wir hatten eine Musikstudentin, die Praxis bei uns gemacht hat, die mal, glaube ich, kann den Namen sagen, Elisabeth Fuchs, sagt in Österreich jeden.
Hallo Elisabeth! Falls du zuhörst, wir wissen es nicht.
Dirigentin. Und die hat da mit uns eine Praxis gemacht in der Musikstunde. Und die hat uns beim Tag der offenen Tür an der Universität vom Mozarteum, da war dann dieses Orff-Institut, das ist ein eigenes Institut, das wirklich darauf spezialisiert ist, die hat uns dann hingeschleppt. Und viele haben gesagt, was interessiert uns ja nicht und so weiter.
Langweilig.
Ich würde gern etwas mit Musik machen, nur was? Ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Musiklehrerin in den Schulen, das war nicht so mein Ziel.
Du kannst ja Musik studieren. Also das ist ja hier auch so. Du kannst Musik studieren, aber ganz ehrlich, also wenn du nicht auf Lehramt studierst, das ist ja wie Schauspiel studieren, dann hast du eine sehr hohe Chance, dass du davon nicht leben kannst. Dass du nebenbei eigentlich nur was anders arbeiten musst dann, gell?
Ja, und ich
musste das ist auch schwer reinzukommen.
Ja, genau. Und ich musste mir eingestehen, dass ich das nicht schaffe. Also ich habe zwar Klavier gespielt und ich habe Gitarre gespielt, ich war in der Musikmittelschule, aber ich wusste, ich bin da zu wenig gut. Also das ist eine internationale
Studentin. Das ist ja utopisch, so was die für Anforderungen haben,
das,
gell?
Und so Orchester, ich war auch nicht vom Orchesterbereich, ich bin am Land aufgewachsen.
Ja.
Das war echt, muss man jetzt darf ich zugehen, früher habe ich es nicht zugegeben im Studium, dass das so ziemlich viel Neuland auch für mich war.
Ja,
die hat uns da hingeschleppt und dann habe ich da Tanzstunden auch gesehen und die sind da am Boden herumgerollt und ich dachte, oh Gott, das und so weiter und so fort. Und habe mir aber dann erinnert, ich habe ja immer so gern getanzt und ich wollte eigentlich, und dieses Studium gibt es nur in Kombination mit Tanz. Ja. Und es gibt dann diese Schwerpunkte, du kannst mit Menschen mit Behinderungen arbeiten und so weiter und so fort. Und aber okay, das könnte ich, in meinem Dorf könnte ich mir das vorstellen, gell? Und dass ich da einen Weg finde. Und da war natürlich auch dreitägige Aufnahmeprüfung.
Ja,
auch. Und man dachte, ja, das probiert man. Und sonst, es gibt einen Plan B, natürlich.
Ja.
Aber ich probiere das.
War der Plan B, dass du es dann im nächsten Jahr nochmal probierst? Oder
wie war der Plan B? Plan B war, dass ich dann Mittelschule, wie es bei uns heißt, Hauptschule, Mittelschule, Hauptschule war es damals, Musik und Deutsch. Also diese zwei
im Alter. Also doch auf Lehramt, das wäre der Plan B gewesen.
Ja, aber das war halt nur so ein Plan B.
Hätte es eigentlich nicht gewollt.
Mhm. Wie man halt so denkt, gell, man es ist nicht der. Und habe dann, Klavierunterricht hatte ich ja schon, habe da einen coolen Lehrer gehabt, der mir da auch geholfen hat. Und meine Eltern haben mich dann wirklich einmal in der Woche auch nach Salzburg gefahren.
So eine Modern 50 Kilometer, hast du gesagt, sind das im Vorgespräch, gell?
Ja. So einen Modern-Dance-Kurs einmal in der Woche, dass ich zumindest eine Ahnung habe, was das ist. Und habe das dann eh ganz cool gefunden. Ich meine, mit 18 ist das dann schon ein bisschen anders. Mit 15 habe ich sowas mal in einem Kreativtag erlebt, haben doch, das liegt mir nicht. Aber dann war das irgendwie schon spannend und habe dann nur einmal in der Woche getanzt.
Ja.
Dass man das dann trotzdem schafft und habe dann mir selber eine Choreografie gebastelt. Und die Aufnahmeprüfung war dann 2 Tage nach der Matura-Reise.
Da warst du wahrscheinlich fix und fertig, oder?
Und Musiktheorie, da habe ich mir Bücher gekauft. Also ich habe da wirklich selber dann versucht, das alles.
Du musstest in Musiktheorie auch eine Aufnahmeprüfung machen. Aber das ist ja Wahnsinn. Eigentlich soll man das doch lernen, wenn man dort ist, oder? Wieso muss ich denn das vorher schon alles können?
Also Grundlagen brauchst du.
Ja,
also
okay. Und das hast du dir alles autodidaktisch drauf geschafft?
Ja, ich war, wie gesagt, in der Mittelschule, Musikmittelschule. Ja. Wir ein paar solche Sachen, so wie Quintenviertel, die Fachkräfte jetzt tun. Wie kann ich ein Lied begleiten und so. Und dadurch, dass mich das interessiert hat und mir so Sachen sehr schnell gemerkt habe, habe ich das ein bisschen so gekonnt. Und ich war selber auch in der Heilstudienerziehung. Ich hatte die Rhythmussprache von damals im Kopf und ich habe die Gehörbildungsaufnahme mit einer Sprache aus der Kindheit irgendwie geschafft. Ich wusste, ich brauche einen Vierer und fertig.
So, ja, offensichtlich hat es hinkauen. Also super.
Weißt du, warum es hingehaut hat? Das ist nämlich das Spannende eigentlich und das Schöne dran. Ja. Tanzen habe ich die Rückmeldung bekommen. Ja, es geht, aber du denkst sehr viel nach.
Ja, zu verkopft. Ja.
Und dann bin ich dran gekommen, weil wir mussten uns auch gegenseitig etwas beibringen, damit sie das Geschick ein bisschen sehen. Und eine Kollegin, eine andere Studentin, die ich jetzt leider viel zu selten sehe, in Südtirol wohnt, die hat etwas zum Thema Hexen gemacht. Also Hexenlied für Kinder.
Ja.
Und hat uns die Aufgabe gegeben, Hexensprüche zu erfinden. Und ich habe Bibi Blocksberg gehört und diese
ich auch. Sprüche sind da ich heute noch.
Keine Ahnung, ich war da ein Kind irgendwie in dieser Stunde. Ja. Und dann haben die gesehen, das habe ich dann auch aus Rückmeldungen bekommen, wie spontan, kreativ und erfinderisch ich sein kann.
Toll.
Und haben gesagt, Sie geben mir diese Chance. Ich muss viel arbeiten und viel machen.
Ja.
Aber Sie lassen mich zu dem Studium und schauen, wie es geht.
Und das freut mich so, Sabine, weil das wünsche ich mir für alle Kinder da draußen, die sich vielleicht mit Theorie oder sonst was ein bisschen schwer tun, dass jemand da ist, der sagt, hey, aber ich sehe was bei dir und diese Kreativität und Spontanität, die ja gerade Menschen mit ADHS ganz arg haben, Das ist ein total gute, das ist eine super Stärke und wir probieren es, wir geben dir die Chance. Und es hat ja offensichtlich funktioniert.
Also ich habe das geliebt, dieses Studium. Ich habe da auch das Nägelkauen aufgehört. Bin ich dann später drauf gekommen, weil wir so viel Bewegung hatten, glaube ich, oder keine Ahnung warum.
Ja, und vielleicht, weil du was gemacht hast, wo du, also ich finde, in der Schule ist oft so, dann hat man schon einen Druck und man muss sich anstrengen und oft sind so viele Sachen, wo du denkst, ich verstehe es nicht oder ich mag es auch, ich weiß nicht, warum ich es lernen soll. Und wenn du was machst, was dir so Spaß macht, ich glaube, dann fällt der ganze Stress und Druck auch ab, oder?
Ja, und ich hatte die Hände irgendwie immer beim Tanzen.
In Bewegung.
Du musst ja immer etwas.
Du hast gar keine Zeit zum Nägelkauen.
Eigentlich nicht, nein.
Ja.
Und also das war wirklich toll. Und da habe ich zwar dann auch wieder ein paar so Stolpersteine gehabt. Ich wollte einen Schwerpunkt Singen machen, hatte dann Stimmprobleme, gleichzeitig Skilehrerin und viel gearbeitet, damit dir das auch ausgeht.
War in der Privatschule, musstest du das zahlen, das Studium?
Nein.
Achso, okay, aber du musst halt deinen Lebensunterhalt irgendwo finanzieren, dann nur ein bisschen.
Ja, ich meine, ich habe schon die Eltern gehabt, aber ich wollte halt selber auch da in den Ferien
haben.
Man irgendwie auch.
Ja.
Und Skilehrern ist ja super, das ist ja auch wieder pädagogisch und das war so richtig lustig. Aber natürlich in der kalten Luft sprechen und dann irgendeine Arie proben, das funktioniert halt nicht. Und dann immer ehrgeizig und noch viel mehr und dann waren dann irgendwann die Stimmbänder beleidigt. Und ich konnte diesen Schwerpunkt nicht machen und habe halt auch öfters dann gehört, naja, du bist noch so jung, die Stimme wird erst später wieder Thema Zeit zu wachsen. Du hast ja noch
Zeit. Das hört man ja total gern, wenn man so jung ist, dass irgendeiner sagt, na, da bist du noch zu jung quasi.
Und ich habe gesagt, naja, wie soll ich das machen in meinem Zuhause? Wo finde ich irgendwo diese Leute, die mich da trainieren? Ich würde ja, aber ich kann nicht nach Amerika, ich kann nicht dieses Tanzen irgendwo lernen. Ich muss schauen, dass ich das jetzt einfach so mache.
Ja.
Und dann habe ich das auch so geschafft, sozusagen. Und habe dann aber den Schwerpunkt Stimme nicht genommen, beziehungsweise schon gemacht, die pädagogischen Fächer, aber ich habe keinen zusätzlichen Unterricht im Singen bekommen, was eh gut war, weil die Stimme war ein bisschen angeknackst dann. Und habe dann mir gedacht, na gut, dann nehme ich Tanzen, das taugt mir jetzt irgendwie mehr als Schwerpunkt. Und hatte da echt tolle Lehrer, die haben gesagt, naja, du musst halt üben, du musst halt schauen, dir wirklich alles belegt, Ballett, alles belegt, was irgendwie da in diesem Studium gab, gleichzeitig zum Singen-Schwerpunkt.
Ja, Wahnsinn.
Und bin dann draufgekommen nach einem Jahr, ja, aber was willst du jetzt machen mit diesem Tanzschwerpunkt? Willst du Choreografin werden durch die, eigentlich ist das auch ein bisschen zu wenig, jetzt durch die Länderreisen, das ist ja sowieso nicht deine Sache. Und dann habe ich nochmal umgeschwenkt. Und dann gab es noch diesen Schwerpunkt Musik und Tanz. Damals hat es geheißen in der integrativen Pädagogik und sozialen Arbeit. Jetzt heißt es in der inklusiven Pädagogik und sozialen Arbeit.
Ja.
Und das war halt dann einfach wirklich toll, weil ich glaube, das war der Schlüssel für alles, was ich jetzt mache. Weil man irgendwie immer auch dieses Wissen dann ein bisschen parat hat, dass es jetzt nicht nur um diesen perfekten Tanzschritt geht oder keine Ahnung, also dieses ganze Rundherum, was du brauchst, wenn du mit Kindern arbeitest oder auch mit, egal mit welchen Menschen, dass man da so viele Überraschungseier begegnet und offen sein muss dafür und spontan und so weiter und es halt nicht nur diesen einen Weg gibt.
Ja.
Und das, glaube ich, das habe ich dann auch abgeschlossen. Alle anderen Sachen belegt, aber hat dann nicht die Prüfungen gemacht und so, glaube ich, aus dem Studium alles herausgeholt, was irgendwie.
Das klingt so, ja.
Und ich habe das einfach geliebt, ja, genau. Und dann war ich gleich mal an der Musikschule, Gott sei Dank, für elementares Musizieren oder musikalische Früherziehung, wie man es auch noch nennt, und habe dann Kinderchöre aufgebaut und bin dann ganz viel auch in Kooperationen gewesen mit Schulen, mit der Musiklehrerin gemeinsam in der Klasse war.
Ach, schön.
Und habe natürlich immer das Tanzen ganz hoch gehalten, weil ich selbst in der Freizeit viel Musical auch gemacht habe und habe da immer geschaut, wieder Weiterbildungen. Aha. Und weil man natürlich auch spürt und merkt, dass die Kinder diese Bewegung brauchen, damit das funktioniert, das Ganze.
Eigentlich in jeder Stunde, nicht nur in Musik, gell?
Ja. Genau, und auch beim Singen, also einfach keine Zettel und nur reinschauen und so, oder auf dem Beamer schauen, was da für Text umsteht. Also ganz viel einfach ganzheitlich gearbeitet und dann eben auch vor allem auch eingesetzt worden bei Musicals von Schulen, die Musicals aufführen möchten und wollen, weil oft bei den Lehrern dieses Tanzen natürlich nicht so präsent ist in der Ausbildung.
Ja, klar.
Also das kommt oft zu kurz, denke ich mal. Ja. Man kann einfach nicht, also diese Volksschullehrer, die sind die Universalgenies, was die alles lernen und machen.
Ja.
Und schließlich habe ich einfach 4 Jahre bis zum Bachelor und dann 2 Jahre noch den Master. Ich habe mich da so intensiv damit beschäftigt, dass das einfach schneller geht bei mir.
Und es ist auch, finde ich, gut, wenn mal jemand von außen reinkommt, auch der die Kinder gar nicht kennt und der die Kinder vor allem jetzt in Mathe und Deutsch und sonst wo überhaupt nicht kennt, der nur sieht, was ist denn jetzt, wollen die mitmachen, Mensch, die haben so viel Lust. Ich glaube, dass das für die Kinder ganz toll sein kann, weil oft hast du ja so eine Rolle in der Klasse. Ganz schnell hast du eine Rolle. Und wenn jemand von außen kommt, der die Rolle nicht kennt, dann bist du erst einmal ein unbeschriebenes Blatt und darfst dann neu anfangen. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Chance ist für viele, also für die Klassen, auch für die Lehrkräfte, wenn die dann vielleicht sehen, hey, wenn die Sabine kommt, dann blühen diese Kinder total auf und die holt alles aus denen raus irgendwie. Aha, das können die auch. Ich glaube, dass das richtig, richtig schön ist, was du da mit reinbringst auch.
Ja, ich habe das sehr oft gehört, dass die Lehrer das sehr genießen, die Kinder so zu beobachten.
Ja.
Und viele haben einfach, also meistens warst du, dass die Lehrpersonen mitgemacht haben. Also dass, wenn wir dann gesungen oder getanzt haben, die waren einfach wie Schüler, haben mitgemacht, beziehungsweise haben halt unterstützt, wenn man an Kanon singt oder was, dann war das so viel Qualität. Qualitativ hochwertiger oder einfach viel klangvoller, weil natürlich 2 Erwachsene da mitgestaltet haben und dann haben die Kinder dieses Erlebnis gehabt von dieser Mehrstimmigkeit und so weiter und, und beim Tanzen halt auch, je nachdem, was du für Bedingungen hattest, welche Räume, muss man sich ja immer anpassen, als wenn man herumreist, welche Räume, welche Kolleginnen, welche Kinder, welche Instrumente sind da, also man muss wirklich
sehr flexibel. Du arbeitest mit dem, was da ist.
Ja. Und dann sein, genau. Und ich glaube, wenn man dann Mama ist, ich bin auch Mama von zwei Söhnen, ich glaube, diese Spontanität und dieses jetzt in dem Moment das probieren oder vielleicht noch mal was anderes probieren und irgendwie dranbleiben und schauen, wer steht vor mir. Genau das brauchst du ja eigentlich auch als Mama so.
Ja, das ist super Vorbereitung eigentlich auf den Mama-Job, gell? Muss man schon sagen, dieses, oh Gott, jetzt ist schon wieder was passiert, mit dem ich nicht rechnen konnte. Wie reagiere ich drauf? Ja, finde ich schön. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Musik irgendwie, ich finde, das ist fast ein bisschen wie Zaubern, wenn du Musik machst, wenn du singst, dass alles irgendwie so viel leichter geht. Also das, nicht nur bei Mary Poppins, die hat auch beim Aufräumen gesungen. Aber das weiß ich noch, dass ich als Kind dann auch immer gesungen habe beim Aufräumen, weil ich mir gedacht habe, wenn die Mary Poppins das kann, bei mir ist es jetzt nicht so schön geworden wie bei der. Aber lernen zum Beispiel auch, also ich weiß, Gedichte oder sowas, wenn du das singst, weil Liedtexte kann man sich total schnell merken und bei Gedichten tun sich viele so schwer. Also alles, was irgendwie mit Musik geht, ist meine Erfahrung und ein bisschen, was habe ich auch dazu auch gelesen, verknüpft sich ja im Gehirn auch viel besser.
Ja. Also was ich schon auch so gerne mag an der Musik ist diese Form einfach, wenn ich sage, okay, jetzt tanzen wir zu dieser Musik und wenn diese Musik aus ist oder es hat verschiedene Teile und zum ersten Teil wird so getanzt, zum zweiten so, ich muss nichts dazwischen rufen, ich muss nicht sagen, Stopp oder wenn man Stopp
genau, go, jetzt wird es anders.
Ja. Das muss ich nicht bestimmen, nein, das bestimmt die Musik. Und die Kinder richten sich nach dieser Musik, die dann auch nicht schimpft, wenn sie da daneben sind. So, jetzt in dieser Hinsicht. Natürlich kann ich dann sagen, okay, das probieren wir nochmal, da waren wir jetzt zu, da haben wir jetzt nicht gebremst. Oder dieses Bremsen ist ja generell so ein Thema, wenn man dann...
Wenn du so in Fahrt bist manchmal.
Emotionen, wie gehen die dann wieder aus dieser Klasse raus? Boah, keine Ahnung. Wo. Manchmal denke ich, wie kriege ich die wieder runter? Das sind aber gerade diese spannenden Sachen. Also ich mag das ganz gerne, wenn die Kinder mir so Rätsel aufgeben, wo ich mir denke, okay, wie war das jetzt, wird das funktioniert? Und wenn du so viel reist, wie ich vor den Kindern, also da habe ich echt zum Teil 400 Kinder in der Woche gehabt, also 24 bis 25 Einheiten und immer so 10 Wahnsinn. Kinder, 20 Kinder, das waren 400 Kinder in der Woche ungefähr. Ja.
Wahnsinn.
Wenn du sagst, du machst dein gleiches Konzept mehrmals, dass du denkst, okay, lag es jetzt an mir, lag es an den Kindern, lag es am
Material. Immer anders, oder?
Mal irgendwie an irgendetwas, was du nicht greifen kannst, aber du kriegst so Stundenbilder, wo du denkst, ja, du kannst da schon gute Stundenbilder zurechtbasteln, sozusagen. Die dann vielleicht 10 Jahre später plötzlich von einer Klasse trotzdem wieder, also ein Spiel, wo ich habe, das immer funktioniert und dann gab es aber eine Klasse, wo das plötzlich doch wieder nicht funktioniert hat. Man kann sich nie so sicher sein. Und das ist, genau, und was bei mir schon sehr stark eben immer vorkommt, ist dieses Erfinden, ausprobieren, improvisieren, dass ich mir traue, dieses, jetzt singen wir dieses Lied und dann sind wir fertig, so ein bisschen zu verlassen, sondern wie könnte die Stimme klingen, probieren wir mal. Und allein schon, wenn die anfangen, alle mit der Stimme zu improvisieren, dann wird's laut.
Ja.
Wie kriege ich sie wieder ruhig? Oder auch beim Tanzen, dass nicht ich dauernd alle Bewegungen vorgebe, sondern dass vielleicht passiert oft ganz im Kleinen, dass es einen Teil gibt, wo ich sage, okay, da sind jetzt nur die Arme dran und da schaut ihr, was eure Arme machen möchten.
Ja, toll. Das finde ich voll schön.
Also, dass es jetzt nicht groß ist, weil das kenne ich auch von meinem Unterricht. In der Musikmittelschule hatte ich auch Tanzen, wo ich sehr gern mochte, wo es oft dann diese Disco-Stunden gab, wo ich dann in der Ecke gesessen bin und nicht wusste, wie ich mich bewegen darf, soll, wie es halt in der Pubertät oft ist. Manche haben die geliebt, diese Disco-Stunden, und ich halt nicht, weil ich nicht wusste, wie.
Ja, das ist, kann ich nachfühlen.
Das habe ich mir einfach ein bisschen gemerkt, weil ich immer denke, es sollte für jeden immer irgendetwas dabei sein und ich kann dieses Kreative auch ganz im Kleinen machen. Eine Pose, jeder macht diese Pose zu diesem Zählzeichen oder zu diesem Wort, also zählen tue ich eigentlich auch eher weniger, aber zu diesem Teil ist diese Pose und die ist bei jedem anderen. Ja, egal in welchem Tour jetzt. Und das ist dann auch, wenn ich dann zuschaue bei einer Choreografie, wo ich mir denke, ah, cool, jetzt, und das machen sie dann auch so voller Überzeugung. Egal, ob jetzt wie viel Vorerfahrung die haben oder auch nicht. Und das sind aber echt so ganz kleine Schritte, wo man aber dann sagen kann, okay, war jetzt kreativ, die haben was erfunden und so weiter.
Ah, finde ich so schön. Und du hast ja gesagt, quasi, du hast dann zum Schluss auch im Studium Richtung Inklusion eigentlich, oder das war dein Hauptpart dann, gell? Da hast du deinen Schwerpunkt dann gelegt und hast dann auch die Prüfung gemacht. Weil das finde ich total schön, weil ich, das war auch meine Erfahrung, dass mit Musik, Musik schließt im Normalfall halt niemanden aus. Also weil du kannst, selbst wenn du vielleicht aus körperlichen Gründen nicht tanzen kannst in dem Sinne, aber du fühlst es halt trotzdem. Und sogar gehörlose Menschen können ja einfach Musik fühlen, wenn die dann am Bass oder so sitzen. Also auch das bewegt mich immer total. Und eigentlich kriegst du über Musik jeden. Also das ist egal, aus welcher Kultur jemand kommt oder so. Also es gibt vielleicht ein paar, ich weiß, es gibt ein paar religiöse Gruppen, wo Musik schwierig ist oder wo Singen verboten ist oder Tanzen verboten ist. Aber im Normalfall kriegst du über Musik jeden. Egal welches Alter, und Kinder sowieso, auf Musik reagieren die einfach. Also ich weiß auch noch, dass ich weiß nicht, mit irgendeiner Fortbildung mal gelernt habe, und ich habe das auch danach oft gemacht, dass wenn du den Kindern was sagst und die oft so auf Durchzug schalten, dass man es doch mal versuchen soll, es zu singen. Und da hast du immer die Aufmerksamkeit von den Kindern. Egal, was du singst. Und wenn du nur singst, komm, wir gehen jetzt Zähne putzen, ist egal. Also auch so Zähneputzlied, also diese musikalischen Rituale, die ja in ganz vielen Einrichtungen oder so Ankerpunkte setzen für Kinder, finde ich total schön. Und gerade eben auch für neurodivergente Kinder, die sich mit Übergängen schwer tun, finde ich Musik das optimale Lösungsmittel. Hast du dann mittlerweile auch oder überhaupt in deiner Laufbahn jetzt viel Kinder gehabt, wo du sagst, die sind eigentlich Inklusionskinder in Anführungsstrichen, also die haben da vielleicht andere Bedürfnisse gehabt und waren dann in deinen Gruppen oder bist du speziell auch in Einrichtungen gewesen, so Integrativeinrichtungen oder so?
Ja, war ich schon auch. Also ich war vor langer Zeit einmal in einem, es hat damals Sonderpädagogisches Zentrum geheißen. Ich weiß jetzt in der Stadt irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das noch immer so heißt. Also was wirklich speziell auch Kinder waren, die jetzt in der Regelschule nicht zurechtgekommen wären, ja. Mit ganz tollen Lehrern und einem tollen Team. Da war einmal ein Jahr, da waren alles, also da habe ich alle Klassen durchgehabt.
Von Wahnsinn, okay.
Sechs bis, also da war ich, das war dann so abwechselnd. Also einmal war ich in dieser bis ja. 16-jährige Burschen, glaube ich, waren dann die Ältesten, die da auch drinnen
Wahnsinn.
Waren.
Ja.
Also du hast, das liebe ich auch so, diesen Bereich jetzt wirklich mit Jugendlichen Wechsel, zu arbeiten. Ne? Und
ja,
gleichzeitig
schön.
Eine Stunde später steht ein Dreijähriger von dir.
Also das ist toll, oder?
Ja. Ja, das ist toll. Eigentlich hast du selbe Inhalte, aber du musst natürlich schon schauen, wie sprichst du denjenigen an oder was. Also dieses, man muss sich schon einfühlen können sozusagen oder halt bereit sein, sich da einzufühlen.
Ja, ich finde es immer hilfreich, wenn man sich an die eigene Pubertät erinnert. Ich weiß nicht warum, aber ganz viele Erwachsene vergessen das anscheinend, wie es einem da ging. Ich glaube, wenn du noch ein bisschen einen Zugang hast, und bei dir habe ich das Gefühl, weil du ja auch mal so erzählst, das und das wollte ich nicht und das war für mich nicht so schön, wie du als Teenager selber warst und wie schwer das zum Teil war und wie gerade mit dem Körper, also mit den Bewegungen, mit dem Schlacksigsein, mit dem, oh Gott, hoffentlich findet kein anderer das jetzt peinlich. Wenn du da noch einen Zugang hast, findest du da, glaube ich, echt einen guten Draht zu den Teenies. Ja.
Also nochmal, ich glaube, jetzt zurück zu dem, was du gemeint hast wegen der Inklusion.
Ja.
Was ich schon merke, es gibt ja auch immer Kinder, die jetzt keine Diagnose oder
ja,
so haben.
Genau.
Dann nochmal,
jede Menge.
Wo sie zeitig dieses Thema neurodivergent und so weiter auch mehr beleuchte und mitbekomme. Mhm. So viele tolle Leute wie du, die das wirklich so verteilen. Okay. Ich lese sehr viel und sehr gerne, aber mit den Kindern funktioniert das halt nicht immer so.
Ja, ich weiß.
Und ich finde, dieses Weiterbilden ist einfach so wichtig, gerade in diesem Bereich. Und dass ich mich schon echt sehr genau beobachte, wie laut schalte ich die Musik ein? Welche Musik wähle ich aus? Wie sind die Gesichter bei den Kindern, wenn Musik eingeschaltet wird? Oder wie reagieren sie?
Ja.
Wie gestalte ich Übergänge? Das habe ich immer schon sehr, also bei mir hat die Stunde immer schon so ein bisschen so einen Bogen gehabt. Das hat mir auch ein Kind einmal so zurückgemeldet. Ich finde das so schön, dass du immer Brücken baust.
Ich kriege gleich Gänsehaut, ist das schön.
Kind. Und man dachte, okay, du kannst mal auf die Hochschule gehen und erklären, wie mein Unterricht wird, wenn du das jetzt so analysierst.
Wahnsinn, oder? Was kleine Menschen für ein Gespür haben. Ja.
Ich versuche immer so Brücken zu bauen und Geschichten eigentlich über das Geschichten.
Toll.
Natürlich funktioniert das dann bei Jugendlichen nicht mehr so.
Ja.
Aber ich mache da keine so starke Wechsel eigentlich.
Ja.
Also es funktioniert das gar nicht, wo ich sage, okay, Cut, jetzt kommt was ganz anderes, weil jetzt brauchen wir was anderes. Aber sonst versuche ich das an einen Bogen zu spannen.
Aha. Ja, super.
Und man sieht es ja, wenn man irgendwie diese blöden Boxen einschalten muss und die Verbindung zum Handy ist weg, weil man Musik macht, wie schnell du den Kontakt zu den Kindern verlierst.
Ja.
Also das ist einfach blöd. Also man braucht, es wäre so gut wie möglich, wenn man das durchzieht und dann natürlich eine gute Pause hat, gell? So, sozusagen. Lautstärke, dann auch so Sensibilisierungsübungen mit sich berühren im Kreis, Hände reichen, geht es nicht, wer mag das nicht. Also da bin ich wirklich sehr viel sensibler geworden in dieser Hinsicht.
Toll, schön.
Gymnastikpatschen, ja, nein.
Also für die, die nicht aus dem Süden von Deutschland sind oder aus Österreich, das sind so Turnschlappen, heißt es, glaube ich, beim Rest der Welt, oder? Gell? Gymnastikpatschen. Patschen sind ja eigentlich wie Hausschuhe, aber sind halt so zum Neischlupfen.
Genau, es ist halt natürlich, wenn wir laufen im Unterricht, so jetzt mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren, weil man laufen, Bewegung ist ein Thema, empfiehlt man den Eltern, Gymnastikpatschen anzuziehen, den Kindern, damit sie rutschen. Oder eben vielleicht, dass sie barfuß, oder es gibt Kinder, die wollen gar nichts. Und dann, die sagen, ich mag nur meine Socken und die ziehe ich eigentlich schon seit 5 Tagen nicht aus. Ja. Da bin ich sehr froh, wenn die Eltern dann zu mir kommen und sagen, ist das ein Problem? Also, naja, es kann halt sein, dass das Kind ausrutscht, aber das kann immer sein. Wenn du jetzt sagst, das passt für dich als Mama, dann ist das für mich völlig okay. Und wir sind ja nicht wir haben ja eine Struktur, wir sind nicht jetzt die ersten Wilden da. Also, ich versuche das ja zu bändigen, sozusagen. Aber da bin ich sehr froh, wenn die Eltern mir das sagen, bevor sie zu Hause so kämpfen, weil auf diesem Zettel steht, bitte Gymnastikpatschen
an. Und dann hat das Kind schon gar keine Lust und sagt, ich gehe nicht zu dieser Sabine, mag ich nicht hin. Obwohl das eigentlich vielleicht total voll dabei wäre. Ja. Das kenne ich auch, weil ich ein Kind dann habe, was keine Socken mag und überall barfuß rein mag. Und das ist auch immer, ich weiß, Waldwoche im Kindergarten, da mussten sie immer Socken über die Hose, damit keine Zecken neigrabbeln. Ich habe das total verstanden, aber das war für uns immer ganz schlimm. Und deswegen mochte sie die Waldwoche gar nicht gern. Dabei hätte sie es, glaube ich, sonst echt genossen. Und so war es halt voll die Abneigung dagegen. Also voll schön, dass du da so flexibel bist. Und auch an euch Eltern so den kleinen Tipp oder auch an euch Fachkräfte, dann nicht mit Druck und nicht zwingen, sondern vielleicht erstmal ausloten, was geht. Also ist es jetzt wirklich ein Weltuntergang, wenn das Kind in Socken da rumrennt? Oder vielleicht auch nicht. So, haben wir auch beim Schwimmunterricht mit Haargummi plus Badehaube. Ein Albtraum. Ich hab ein Kind, das Wasser liebt. In der Schule hasst sie den Schwimmunterricht, weil sie ein Haargummi unter einer Badehaube tragen muss und das für sie sensorisch so überfordernd ist. Und ich habe da schon 50 Elterngespräche geführt und mir wird immer gesagt, nein, das ist die Vorschrift wegen Verletzungsgefahr. Ich habe meine Haare im Schwimmbad noch nie verletzt, aber egal. Ja. Aber schön, dass du da so offen bist, Sabine. Finde ich total cool.
Naja, wenn man sich selber auch, ich kann mich sehr weit zurückerinnern an früher und Strumpfhosen und so weiter. Also es ist schon gut, wenn man das selber auch mal gespürt hat, wie das ist, weil sonst kann man das ja gar nicht auch so nachvollziehen. Ja, das sind doch so banale Dinge. Also es ist schon, es kann auch im Unterricht sein, dass ich aber mal jetzt, das ist echt schon ewig her, da habe ich so Pferdchenreiten gespielt, zu einem Pferdchenlied und Pferdchenthema und ein Kind mochte das überhaupt nicht, dem war das zu schwer, hat es mir aber nicht gesagt und es wollte einfach nicht mehr zum Unterricht kommen und ich habe immer gesagt, was ist, vielleicht findet man es raus, was da los ist, keine Ahnung. Und die Mama hat das dann echt rausgefunden und hat gesagt, na, das muss das Kind auf keinen Fall noch, also es muss das nicht, ich habe das halt so gemacht und Ding und da ist es halt schon echt wichtig, weil die Kinder sagen das oft nicht, auch wenn man total eine gute Beziehung hat oder so.
Ja, die trauen sich oft nicht.
Genau. Ja. Die wollen das auch probieren und ich weiß, ich kenne Kinder, die probieren alles und sind top motiviert und trotzdem zwickt dann dieses Leiberl oder keine Ahnung.
Ja.
Oder wenn man auch bei den Aufführungen sagt, gell, Choraufstellung, so enge Choraufstellungen.
Ja. Oh ja, wenn man so nah an den anderen dran ist.
Dann darfst du dich an den Rand stellen oder irgendwie findet man eine Lösung. Oder interessanterweise Kinder, die das sonst nicht schaffen, schaffen das aber bei einer Aufführung, weil es ganz anders Umfeld ist. Oder
ganz anders.
Das sind so schöne Überraschungen dann, wo man sich denkt, na, das wäre jetzt im Alltag nicht möglich, aber im Zusammenhang mit dieser Musical-Aufführung lässt sich dieses Kind plötzlich etwas ins Gesicht malen oder keine Ahnung, also solche Dinge oder hält eine dicke Haube plötzlich für möglich, obwohl er sonst mal erstickt.
Aber gerade das mit dem Anmalen finde ich total wichtig und auch da kann man halt dann, also das hatten wir im Kindergarten auch, das fand ich ganz schön, dass halt manche waren wirklich im ganzen Gesicht mit Make-up vollgeschminkt und für mein eines Kind war das überhaupt keine Option. Die hat dann schon gesagt, nee, dann macht sie lieber gar nicht mit. Und dann haben sie gesagt, naja, dann machen wir halt quasi nur eine Schnauze auf die Nase, nur so ein Punkt und zwei Ding und auch das nur, wenn es geht. Also notfalls hätte sie auch ohne Schminke und nur mit dem Kopf Kopfschmuck quasi da auftreten dürfen dann. Und das finde ich total wichtig, dass man nicht sagt, nee, das geht nicht, weil die sind alle, ich meine, das ist ja nicht König der Löwen in Hamburg, weißt? Also das ist ja dann eine Aufführung für Kinder, von Kindern, für Eltern und die Kinder. Und dann muss doch da bitte nicht alles perfekt sein. Hauptsache, es können alle dabei sein, oder?
Ja, und manche lieben es aber total. Gell? Das ist dann immer so, wo man sagt, man muss irgendwie so eine Balance, ich glaube, das Wort Balance ist sowieso in diesem Unterricht, ja, wenn man was macht, einfach immer schauen, wie bleibe ich auf diesem Seil so halbwegs oben, dass es passt. Und wenn ich runterfalle, dann muss ich jetzt schauen, dass man da wieder irgendwie wie eine Lösung
findet. Dir macht es nichts, du bist ja spontan, dir fällt dann was ein.
Ja, bei sowas, bei anderen Dingen nicht so. Also das ist auch, glaube ich, was auch bei vielen Kindern so interessant ist, dass sie da in der Musik Sachen schaffen oder beim Tanzen, die sonst eben auch nicht so funktionieren würden.
Ja, und umso wichtiger, dass sie es bei dir dann, also auf dem Gebiet halt dann schaffen, weil das so arg zeigt, ich bin jetzt, also ich versage nicht quasi, ich bin nicht in allem schlecht, weil oft ist es ja, dass die Kinder dann sagen, ja, ich kann gar nichts, ich bin dumm, ich schaffe nichts. Wenn du da plötzlich so was Großes schaffst, also das ist so wichtig für Selbstwertgefühl, finde ich, wenn die diese Erfolgserlebnisse haben und sehen, boah, ich kann was, ich kann das sogar richtig gut und ich traue mich was, ich bin gerade voll mutig, dann ist nur noch halb so schlimm, wenn es halt jetzt vielleicht in Deutsch beim Diktat oder so halt nie so gut funktioniert. Also das finde ich echt einen guten Ausgleich.
Ja, und gleichzeitig merken sie aber dann schon auch, wenn ich sage, ja, wir brauchen Ideen für einen Tanz, dass ich halt dann welche auswähle, weil irgendwie muss ich entscheiden.
Ja,
und dann gleichzeitig zu merken, stimmt, eigentlich diese zwei Bewegungen von meinen zwei Kollegen, die passen jetzt ein bisschen besser zusammen, das kann man besser überleiten und eine Choreografie bauen. Und meins, wo ich dann vielleicht selber auch sage, das merken wir uns ein anderes Mal. Vielleicht brauchen wir das noch oder so. Dass sie da auch so normale, also Dinge vom Alltag eigentlich in der Musik dann üben und trainieren.
Ja,
gemeinsam starten, gemeinsam aufhören bei Liedern. Ja. Diese unterschiedlichen Tempi, die Kinder mitbringen.
Ja.
Ich meine, es ist super, wenn sie sagen, ja, sie sind mit irgendetwas fertig, sie können gleich was Neues starten, finde ich gut, weil immer aufeinander warten ist auch schwierig. Ja. Aber in der Musik ist es halt tatsächlich so, wir sollen, wenn wir ein Lied gemeinsam singen, schon gemeinsam starten, gemeinsam aufhören.
Geht nicht, wenn jeder anfängt, wenn er lustig ist. Sonst wird es ein ganz großer Kanon, wo quasi jeder eins
startet. Das geht auch hin und wieder.
Ja, das stimmt. Aber finde ich voll schön, dass du da den Bogen spannst und quasi sagst, das ist auch eine Übung fürs Sozialverhalten, fürs Sozialleben, für ich stimme mich mit anderen ab, ich achte auch auf die anderen, nicht nur auf mich. Wir sind so ein großes Ganzes, wir sind eine Gruppe, wir unterstützen uns. Das ist jetzt nicht das Erste, wenn man an Musik denkt, aber ich finde, du hast völlig recht. Also ich muss darauf achten, weil sonst kommt da ein Kuddelmuddel und es wird überhaupt nichts Schönes draus. Und wenn wir aber alle aufeinander schauen, dann passt es für jeden. Finde ich voll philosophisch quasi.
Ja, schon. Ich sage ja immer auch, Musik spielen, du spielst dein Instrument, dieses Wort Spiel. Ja. Irgendwelche Regeln brauchen wir schon. Also ganz ohne funktioniert es nicht. Und so wie man eben auch improvisieren manchmal so jetzt als Laie hört, da mache ich irgendwas, da probiere ich irgendwas aus, ist das eben gar nicht. Also eigentlich brauche ich da schon auch ein Material dafür, wo ich sage zu den Kindern, wir nehmen jetzt nur die Beine, was können die machen? Wir müssen es erstmal ausprobieren und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten gefunden. So, wie basteln wir das zusammen? Also es ist nicht nur völlig freies drauf los machen.
Ja, ja, also das steckt schon mehr dahinter. Ja.
Genau, und das ist dann ganz schön, dass man, und gleichzeitig sollte man eben bei dem Gemeinsamen dann den Einzelnen nicht vergessen oder übersehen oder irgendwie so.
Genau. Auf jeden Fall, ja, finde ich super toll. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast während Corona, glaube ich, damals einen YouTube-Kanal gegründet, quasi oder aufgemacht und hast da Angebote für die Kinder daheim oder vielleicht auch für die Eltern, das kannst du gleich noch ein bisschen erklären, gemacht. Der heißt Sing, Sang, Kling, Klang, habe es mir extra aufgeschrieben, sehr cool. Und da hast du quasi dann so kleine Videos bereitgestellt für die Kinder. Was hast du denn da so raufgepackt auf den Kanal?
Ja, es waren eigentlich, sind es Sachen, so wie ich einen Unterricht gestalte.
Cool,
und aber auch ein bisschen so vom Alter her, würde ich mal sagen, es geht mit Dreijährigen auch, aber es ist so von 5 bis, manche sind dann eher so für 8-Jährige.
Ja.
Also so dieses Altersgruppe, die ich halt damals auch bedient habe, wo ich mir gedacht habe, okay, dass man die vor den PC setzt, auch so ein bisschen. Und habe das dann auch mit Lehrerinnen geteilt, bei denen ich im Unterricht in einer Kooperation war, damit die Kinder sozusagen mit diesem Video bespielen können und sich das gemeinsam anschauen können. oder auch beim Homeschooling nach Hause schicken können. Ja. Habe oft auch einen Arbeitszettel oder so dazu getan, aha, oder irgendeine spezielle Aufgabe. Und hatte auch immer diesen Hintergedanken, wie kriege ich das hin, dass wenn jetzt die Eltern das Kind da hinsetzen und sagen, schau dir das an, da ist die Sabine und die macht das und das, dass die Eltern vielleicht auch sitzen bleiben und sagen, ah, okay, schau ich mal, was hatten die
genau,
für Ideen?
Genau, könnte man mitmachen. Ja.
Damit die diese Lieder auch als Ohrwürmer mittragen und so weiter. Mhm. Gell? Und dann irgendwie so im Idealfall dann vielleicht beim Lego bauen oder keine Ahnung, dass einem dann da wieder irgendwas einfällt, ein Lied. Das passiert ja sehr, sehr selten auch bei uns im Unterricht oder viel zu wenig eigentlich, dass die Eltern dann genau mitbekommen, was wir da so
was
machen. Das ist so
sehr
greifbar. Und viele Eltern fragen, und was habt ihr gesungen? Und dann kriegen die halt vielleicht ein Lied. Aber das ist nicht das, wie wenn die das hören und sehen, wie ich das dann mache. Oder, also ich glaube, man muss sich echt anschauen. Das sind dann so eins, eben auch mit Übergängen, ein für ins andere. Es sind jetzt nicht so viele Videos speziell für Kinder drauf. Also die jetzt wirklich nur sich an diese Kinder richten, so 7 bis 8 oder so Videos sind das. Die aber sehr vielfältig sind. Und warum nicht so viele drauf sind? Weil ich dann mein zweites Kind bekommen habe. Und
dann war keine Zeit mehr.
Es war sehr aufwendig. Also es war wirklich aufwendig, aber ich habe es geliebt. Und und habe dann auch das auch gar nicht mehr so beworben. Und habe jetzt einfach dann jetzt, wenn ich wieder mehr Zeit gehabt habe, auch wieder führe, habe ich gemerkt, dass die Eltern wieder fragen, obwohl Corona kein Thema mehr ist, Gott sei Dank. Wo ich dann gesagt habe, naja, mal da rein, vielleicht ist da ein oder
schreibt
Zettel drauf, da dieses Lied, da findet ihr dieses Lied nochmal oder so, damit die sich das anhören können oder schauen. Ob dann das Kind mithört oder nicht, es ist immer dann für mich so schwierig, spreche ich jetzt die ganze Familie an bei den Videos oder spreche ich nur die Mama an oder den Papa oder schaue ich auch die Omas, also das ist so. Es ist nicht so eine klare Linie, dass ich jetzt sage, es ist nur für den oder den, aber ich weiß gar nicht, ob
alle.
Oder eben auch für Lehrer. Ich glaube, da könnt ihr euch
Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen. Also schaut da echt gern rein. Sing, Sang, Kling, Klang. Wir verlinken es auch auf jeden Fall. Weil ich finde einfach so als Inspiration. Und dann habt ihr die Sabine mal gesehen und habt mal noch mehr eine Idee davon, was sie macht und wie toll der Beruf ist. Also wenn ihr musikalisch seid und überlegt quasi noch irgendwas in die Richtung zu machen, klingt wunderschön. Wenn man jetzt als Mama oder Papa zuhört oder vielleicht auch als Pädagogin und sagt, boah, also das finde ich total schön, wo findet man denn so eine Sabine? Also gibt's nur dich? Oder kommst du, weil du hast jetzt auch nicht so viel Zeit, dass du jetzt quasi ganz Deutschland abfährst und ganz Österreich und vielleicht noch die Schweiz. Also ich hätte gesagt, du könntest mal Leute ausbilden, das fände ich super, wenn du so als Multiplikatorin zumindest für Kita-Fachkräfte oder so, machst du da Fortbildungen oder irgendwas?
Für Lehrerinnen, für Volksschullehrerinnen, vor allem im Bereich Singen. Ich bin auch an der pädagogischen Hochschule für das Stimmtraining und jetzt für Kinder- und Jugendbildung die Lehrveranstaltung. Also ich bin schon ein bisschen in diesem Bereich unterwegs, bin einfach noch jetzt durch Familie noch nicht so
aber es wird immer mehr, je älter die Kinder werden. Halt.
Genau, und ich mache das auch sehr gerne. Also ich merke, dass das einfach schön ist, weil ich dadurch schon viel Erfahrung gesammelt habe durch diese intensive Arbeit, die man macht. Jetzt seit 2008 war ich mit dem Studium fertig, also schon fast 20 Jahre eigentlich, wo man dann sagt, man hat schon ein bisschen was erlebt, sozusagen. Ja. Aber es gibt an den Musikschulen natürlich diese musikalische Früherziehung, die meistens schon auch so angelegt ist. Natürlich hat jeder seinen individuellen Schwerpunkt. Bei uns in Österreich, wir sagen jetzt elementares Musizieren mit Kindern von 4 bis 6 oder 6 bis 8 Jahren. Es gibt, manche von uns besuchen auch Altersheime, also von uns, da nenne ich jetzt Studienkolleginnen, oder die dieses Studium kennen auch. Manche haben auch dann Musik- und Bewegungspädagogik studiert in irgendeinem, oder Bewegungserzieher. Also ganz viele, ich glaube, in Deutschland ist das sogar eh sehr präsent, auch durch Karl Orff.
Also ich meine schon, genau, also so Orff-Gruppen.
Ich glaube, dass das bei euch schon auch ziemlich präsent ist. Natürlich ist es immer ein bisschen unterschiedlich, wie man es gestaltet, aber diese Grundessenz müsste schon eigentlich bei allen
da sein. Ich hätte halt gern deine Haltung dazu noch. Also, weil ganz ehrlich, klar, musikalische Frühförderung und so, das gibt's hier jede Menge. Aber ich hätte gern deine Haltung, dieses Inklusive, was du hast und dieses Achtsame, was du hast und das fortgebildete Wissen, was du dir einfach da angeschafft hast. Also, das hätte ich gerne überall. Deswegen fände ich es immer toll, wenn Leute wie du andere fortbilden, weißt du, weil du das dann mitgibst. Und das macht auf jeden Fall was aus. Also das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ja, cool. Also mega. Ich finde es total spannend. Ich würde am liebsten immer, wenn ich sowas höre, denken, oh, ich würde auch gerne nochmal studieren. Also mache ich bestimmt auch nochmal, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie noch das schaffe. Wobei Salzburg wäre schon schön.
Das gäbe auch Gruppen für Erwachsene. Also ich habe ich hab auch dann oft so, ja, oder eben ja auszubildende Kindergärtnerinnen, aber auch für Erwachsene.
Schön.
Oder Chöre kann man auch so anlegen in die Richtung. Und dann arbeitet man halt mit einem anderen Niveau so. Aber man kann auch beim Singen sehr viel improvisieren, was leider echt oft zu kurz kommt in einem Chor. Und das würde ich auch wieder mal gern machen. Also alle Kinder, die da jetzt irgendwann einmal bei mir waren, wieder mal so zusammenholen. Das wären sicher nicht zu wenige.
Das wäre viel früher die Fischerchöre
und zu sagen,
die Schörkofer-Chöre.
Kennt ihr noch damals war ich noch Struber bei vielen.
Die Struber-Chöre ist auch gut.
dieses, oder einfach diesen spielerischen Ansatz da.
Ja.
Ein bisschen mehr da. Noch verbreiten, der vielleicht in vielen Köpfen noch nicht so drinnen ist und der natürlich auch oft so, wow, da klingt es jetzt durcheinander oder das ist aber irgendwie schräg. Und was auch natürlich, was ich dann schon manchmal beobachte bei Kindern, die vielleicht im Autismus-Spektrum sind oder so, dass es natürlich dann auch Kinder gibt, die sich vielleicht einmal eine Kapuze raufziehen oder die Ohren zu halten, wo man echt auch ganz offen sein muss und sich denken, jetzt stoppt man wieder. Oder was mache ich jetzt mit diesem Kind? Wie kriege ich das hin? Ich bin jetzt, man ist auch manchmal alleine mit den Kindern.
Ja, klar.
Kann jetzt nicht oder möchte es nicht unbedingt rausschicken. Wie kriegt man die Kurve, wenn es einem zu viel ist? Einem Kind, was ja oft sein kann.
Ja, klar.
Oder bespricht man es nachher mit dem Kind, was da war? Dass irgendwie jeder so ein bisschen das Gefühl hat, ist auch okay, wenn es mir zu laut ist.
Genau. Und dann weiß dieser, also dann macht es ja aus, was ich nächstes Mal machen kann oder so. Das finde ich halt auch, wenn du mit dem Kind nachher sprichst, dass du sagst, hey, was könnte man nächstes Mal machen? Keine Ahnung, hast du so Lärmschutzkopfhörer, die du mitbringen kannst oder magst dann hinter ins Eckerl gehen? Gibst mir einfach ein Zeichen oder wenn du hintern gehst, dann weiß ich, es ist gerade so viel, dann lasse ich dich auch in Ruhe und du kommst wieder, wenn es wieder geht oder so. Das finde ich super. Ja.
Aber es ist sehr spannend, wenn ich oft Sachen mache und denke, okay, das wird jetzt nicht gehen. Genau das interessiert dann dieses Kind plötzlich. Also man kann sich irgendwie nie so sicher sein. Das ist echt so spannend. Und ich probiere immer, wenn man zu Hause denkt, oh je, das glaube ich, ob ich das mit dieser Gruppe jetzt durchziehen kann, weiß ich nicht. Das könnte jetzt echt kippen. Und genau dann kommt man in so einen Flow rein und sagt, ach, schade, wenn ich es probiert hätte, wenn ich ihnen nicht zugetraut hätte.
Das finde ich halt so, man muss den Kindern das echt zutrauen und du kannst ja dann so, während du da lang gehst, sagen, okay, nee, jetzt muss ich doch nochmal abbiegen, halt nicht so hinkauen. Aber sich das und den Kindern auch das nicht vorab schon wegnehmen, weil oft Sachen gehen, wo du gedacht hättest, das haut niemals hin. Und das fasziniert mich immer wieder.
Das war halt bei den Kooperationen wo ich mir als wirklich mit der Musikschule dann in den Schulen war schon toll, weil da ist dann die Klassenlehrerin da, die hat, wenn sie, die meisten waren echt wirklich super, eigentlich alle, die haben gesagt, ich spür gehabt, auch für die Kinder, wo man sagt, die haben super, gewusst, okay, jetzt muss ich zu dem kurz hin oder so, und dann hat man wirklich als Musikpädagogin dann den musikalischen Prozess so schön im Blick gehabt und muss jetzt nicht denjenigen schnell trösten, weil er in der Pause, es sind ja so viele andere Dinge, die
es ist so optimal, wenn du noch wen anders dabei hast, der so ein bisschen mitschauen kann, gell?
Da wieder was abfängt, damit ich nicht das Lied unterbrechen muss, weil der andere jetzt in dem Moment plötzlich, keine Ahnung, mit dem Sessel umgekippt ist oder was halt so passiert, wo man dann sofort abbrechen muss, was ist, und sonst geht halt diese andere Lehrperson hin und sagt, so ganz leise und dann sitzt das Kind mal weiter und ich muss das Lied nicht abbrechen.
Das ist schön.
Was man dort im Team so schön immer machen kann.
Finde ich schon. Also wenn ihr an der Schule arbeitet, schaut zu, dass ihr so jemanden kriegt. einfach auch, also für euch, ich glaube, ihr nehmt euch da viel mit und es den Kindern bringt so viel, den Lehrkräften bringt so viel. Also über Musik geht so vieles. Und streicht's bitte nicht noch mehr die Musikstunden. Das ist ja leider bei uns in Bayern gerade so, dass also wegen dieser Kack-PISA-Studie der Werte Herr Söder quasi jetzt Kunst und Musik an Grundschulen runtergestrichen hat. Religion ist übrigens gleich geblieben, da wurde nichts verändert. Das sind 2 Wochenstunden, die man hätte rauskicken können. Weil die Kinder in Mathe, also die haben es dafür mehr Mathe und Deutsch, anstatt einfach zu gucken, wie lernen wir anders, wie lernen wir mit Freude, nimmt man die Fächer, wo halt manche Kinder dann echt glänzen, wo die sich erholen, wo die ihre Stärken finden, die streicht man dann raus. Das ist echt schlimm. Ist das bei euch auch so? Oder habt ihr
so wie es jetzt in der Grundschule, Volksschule ist, die haben eine Stunde Musik. Also wenn ich da jetzt,
zu wenig,
ich unterrichte
gell?
eigentlich auch an der Volksschule jetzt so ganz normal
Ja,
sozusagen.
schön.
Also ich sehe die Kinder einmal in der Woche.
Das ist so
Und man hat
wenig.
dann oft das Glück, dass die Lehrerin sagt, ja, sie trägt das weiter und übt das
Ja,
auch mit ihnen und so
ja.
weiter. Aber du siehst sie wirklich nur dann einmal und es ist eigentlich sehr
So
wenig.
schade. So schade. Ja, und auch so, vor allem Musik und Mathe hängt ja im Gehirn zusammen. Also das ist ja ein Bereich. Wenn ich mehr gesungen hätte als Kind, wäre bestimmt viel besser. Wobei ich habe relativ viel gesungen, es hat nicht genutzt bei mir,
Ich glaube schon.
aber
Oder der Rhythmus und so weiter und so fort. Also
ja,
das ist
da ist ganz viel Mathe
alles
dabei, ganz die Naturwissenschaft.
verbunden. Ja.
Ah,
Nein, das
schön.
ist leider sehr. Und dann ist es ja toll, wenn am Nachmittag dann welche Angebote stattfinden, wo die
Ja.
Gruppen auch nicht so groß sind. Gell, wenn ich jetzt
Ja.
da eine Musik-Kontanzgruppe habe, das sind 12 Kinder
Ja,
idealerweise,
mehr
so
ist auch zu
8 bis,
viel, gell?
genau.
Ja.
Hin und wieder sind es ein bisschen mehr, wenn der Raum groß ist und es ist
Ja.
auch so verschieden. Du kannst 4 Kinder haben und du
Ja.
denkst, irgendwie
Ja.
kriegst du keinen Flüstern. Und du kannst
Ja, das
20
stimmt.
Kinder haben und du denkst, das ist wie Kaffee trinken. Das ist
Ja,
echt
das stimmt.
so
Gibt's
verschieden.
manchmal.
Aber so ideal ist es. Und das merkt man einfach, dass die Kinder das
Ja.
genießen, wenn es 12, so die Hälfte von der
Ja.
normalen Schulklasse und so weiter, also
Ja.
das genießen sie total. Und als Lehrer natürlich auch, das ist
Ja.
ganz anders.
Ja, und da merkt man, wie die Klassenstärke eigentlich sein sollte, gell?
Ja.
Damit da jeder ein bisschen eine Chance hat, sich zu entfalten. Ja,
Genau.
boah, vielen Dank, du hast uns so viel erzählt. Ich glaube, zum Schluss mag ich jetzt noch wissen, was ist denn dein liebstes Kinderlied, mit dem du vielleicht auch am liebsten arbeitest? Oder hast du gar keins, weil du sagst, ich mag alles so gern oder ich mag so viele so gern?
Jetzt warte mal,
Voll
mein
fies, ich habe dich
allerliebstes.
überfallen.
Nein, nein. Es gibt schon so Klassiker, die ich immer wieder mache. Also
Ja.
zum Beispiel, was ich wirklich liebe, ist aus dem Musical Hairspray, Mama, ich bin nicht mehr klein. Also das ist was
Ah.
mit Jugendlichen und auch schon in der, wo es wirklich losgeht,
Ja.
halt endlich die Luft an, Mama, mach
Ja,
dir mein Alter klar, es wird nicht echt gut. Und das einzige Problem bei dem Lied ist, dass die Kinder manchmal da vom Singen ins Schreien kommen, wo man natürlich dann immer
geil.
schauen muss,
Aber dann
die
merkst du auch,
Regeln
die
zu machen.
Emotionen da mitgehen
Ja,
dann, gell? Ja.
das lieben sie einfach und das ist echt eins meiner Liebsten. Und sonst so, ich bin ein Stimmakrobat von Uli Führe.
Kenne ich
Und
gar nicht, aber
weil
klingt
da
schön.
einfach
Ja.
ganz viel ein Teil dabei ist, wo sie improvisieren dürfen
Oh,
können.
toll. Ja,
Und
schön.
wo ich
Also es
dann
ist
immer,
immer anders,
also
wie jedes Mal, wenn du
eigentlich
singst.
ist da überhaupt, na, den hat er, oder habe ich denn so eingefügt? Eigentlich ist es ein Refrain-Teil,
Also
da
eigentlich
habe
nur
ich
das
als
Lied
Freund
von
noch
dem,
gesagt,
aber der Rest.
das mache ich ganz oft, ich spiele nur die
Schön.
Akkorde und die Kinder sollen schauen, was macht die Stimme. Und wenn sie das
Toll.
von klein auf machen, von der ersten Volksschule, dann ist das in der vierten selbstverständlich auch noch.
Ja.
Und wenn ich das gleiche Lied, wenn ich dann in der vierte gehe, die ich nicht kenne, dann schauen mich die
Ja.
immer so an, was soll ich machen? Also das ist
Genau.
einfach sehr so schön, auch beim Tanz, wenn das so
Ja.
durchgeht ist. Und sonst mache ich jetzt echt tatsächlich auch immer wieder Lieder so ein bisschen selber. Jetzt ein Muttertagslied, wo ich gesagt habe,
Schön.
ja, Mama, du
Ja.
bist der beste Mensch für mich und dieses
Ja.
Beste lasse ich einfach von jedem Kind, lasse ich beim ersten Mal weg und
Ja.
sage, was würdest du einsetzen? Mama, du
Ja.
bist der tollste Mensch, der
Oh, da heule
Klügste.
ich gleich, weil ich das so schön finde, wenn die Mamas das dann hören.
Na, mit Mama kann man so viel machen. Und leider,
Ja.
wie schön, wenn man das Wort Mama singt. Also wenn man mal probiert,
Ja.
wie kann man das Wort Mama sagen? Wie hören wir es
Ja.
jeden Tag so verschieden und dann raten, was das Kind jetzt sagen möchte? Also mit Sprachmelodie spielen. Und dann eben
Ja.
dieses Wort Beste weglassen und schauen, was setzt du als Kind ein? Natürlich klingt das dann durcheinander, wenn man es im Chor singt.
Ja,
Aber das
klar.
ist ja egal. Jedes Kind soll bitte das einsetzen, was es am
Schön.
liebsten einsetzt.
Ah,
Und
wie
ich bin immer
toll.
ein bisschen auf der Suche. Und viele Lieder, die ich einfach singe, sind dann irgendwie also werden einfach umgestaltet und angepasst. Und
Ja.
das ist einfach so wichtig auch, dass man das darf, glaube ich. Ich glaube,
So
dass
finde ich
kein Liedermacher
total.
jetzt irgendwie da streng wäre, wenn man ein Wort
Nein.
austauscht oder da ein bisschen was verändert, damit die Gruppe
Ja.
da ins Singen kommt und einfach das persönlich wird dann für die
Eben.
Gruppe.
Weil denen ja im Normalfall das auch wichtig ist. Das fand ich auch so schön, dass beim Rolf Zukowski ist ja auch so, dass man die Noten alles kostenlos verwenden darf, eben wenn man die für Kinder benutzt, weil er möchte, dass gesungen wird in den Kindergärten, in den Schulen und dass es nicht dran hängt, dass die sagen, oh, ich gebe doch jetzt kein Geld für Noten aus. Also sagt er einfach, da verzichte ich auf meine Rechte. Und ich meine, der ist ja sehr bekannt und könnte sich eigentlich leisten, es anders zu machen. Finde ich total schön. Und an den habe sogar ich als Kind noch ganz viel Erinnerungen. Also der hat mich schon in meiner Kindheit begleitet quasi. Und meine Kinder mit, finde ich total schön. Da bin ich mal ganz gerührt, wenn ich den irgendwo höre.
Cool. Das, ja, ist das einzige Problem, das du dann hast, wenn du krank bist und es ist das Konzert und es sagt jemand anderer, ja, er würde die Kindergruppe anführen, dass du sagst, pf, keine Ahnung, wie ich dir das jetzt sagen soll, was die Kinder, genau, da machen oder wie, weil, ja, die haben da was Eigenes und da und hier. Und
er muss dann deinen Sing-Sang-Kling-Klang-Kanal vorher schauen, damit er weiß, wie du arbeitest und dann, dann geht's.
Dann ist das Konzert vorbei.
Nee, also du wirst einfach nicht krank vor Konzerten. Normalerweise, nein, wird man hinterher krank. Ja. Ja, der Körper,
naja, eigentlich ist es das, was ich auch schon sehe. Ich bin oft krank bei Konzerten, weil es einfach so, also dass die Stimme dann weggeht. Also das ist einfach,
was so anstrengend Thema, war vorher schon, oder?
Mhm. Vor allem in der Weihnachtszeit. Also ja, das ist mit den ganzen Adventgeschichten und der, und den ganzen Infekten und, ja, so weiter, da wäre ja oft die Stimme echt dann weg, ist leider. Und dass man dann sagt, naja, ich kann nur mehr so, also ja, nicht mehr so gar gehen, aber ja, meistens läuft es dann, ja, schon so, dass beim Konzert selbst eigentlich die Stimme des Lehrers nicht mehr
nicht wichtig ist, oder? Ach,
ja, schön. Also das, oder als ich sage, auch in der Schwangerschaft bin ich einmal ausgefallen, ja, ja, und die Lehrer hat gesagt, komm, ja, wie soll ich das jetzt machen mit den Kindern? Und ich habe gesagt,
oh, lass mal
den Kindern allein, ja, probiert mal, ja, ein Kind soll vorzählen und so.
Ja.
Und dann haben dieses Stück, was mehrstimmig auch und mit so verschiedenen ja, Elementen war, in einer ganz normalen Volksschule, haben die das dann selbst in die Hand genommen, die Kinder. Und das ist halt dann schon cool. Wenn man so überflüssig wird,
ja, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, viele haben ja immer dieses Ding so, ah nee, ich muss gebraucht werden, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass sie es selber können und dass sie diese, das Selbstvertrauen haben, dass sie das selber hinkriegen. Und wenn du das geschafft hast, Sabine, Hammer. Ist, also ich ja, feiere dich gerade voll.
Ja, das klingt alles so schön immer, aber es sind auch ganz viele Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt hat es nicht geklappt.
Also ist das es muss immer man in der Arbeit mit Menschen. Ja.
Das ist auch immer so ein Suchen und Probieren ist, aber
ja, ja. Und es ist nie langweilig. Also du, nein, hast dir, glaube ich, einen der weltbesten Jobs ausgesucht, weil es ist nie langweilig. Und was ich total toll finde, gibt es ja auch eine Studie dazu, ich weiß nicht, von wann die ist, wer singt, kann nicht unglücklich sein. In dem Moment, wo du singst, kannst du nicht unglücklich sein. Und allein das denkt mir, wenn du so einen Großteil von deinem Berufsalltag singst, also ist ja schon eine gute Voraussetzung dafür, dass einem gut geht, oder? Und den, ja, Kindern
ich
auch. Schon
immer meinen Chor, den ich am Freitag am Abschluss habe, zum Schluss immer, wo dann zwar schon manche Eltern am Freitag jetzt dann noch die Kinder, ja, zum Singen singen, höre ich immer wieder, du wärst doch schön draußen und so weiter. Aber da bin ich dann so egoistisch, dass ich sage, ja, das ist für mich toll, dass die Stunde, die Woche ist so schön abgeschlossen.
Ja, ja, schon.
Ich gehe dann ins Wochenende und denke, ah, das war jetzt irgendwie,
total, also entspannt.
Man geht schon wirklich, ja, aus manchen Stunden geht man echt sehr erholt heraus, obwohl so viel passiert ist. Also
ja, das aber trotzdem, singen macht was. Nicht. Ja,
ja, aber was da.
Ach, schön. Also ihr singt jetzt alle euer Lieblingslied. Ich schwöre, es hört keiner zu.
Und dazu tanzen.
Und dazu, also falls ihr Auto fahrt, bitte nicht, aber ansonsten, also singen schon, aber tanzen nicht, aber ansonsten singen und dazu tanzen, ja, finde ich auch. Also das ist was ich echt mache, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich total gestresst bin, wenn ich das Gefühl habe, ich verspanne am ganzen Körper, dann mache ich mir irgendwie eins von meinen Lieblingsliedern an, ganz laut, und die gehen ja dann 3-4 Minuten und da tanze ich dann durch. Und hinterher geht es mir im Normalfall wesentlich besser. Und das kannst halt wirklich einfach zwischendurch schieben, egal wie voll der Tag ist. 3 Minuten gehen immer und die machen aber so viel aus. Also Musik, ja,
oder,
ist echt
oder eigentlich voll, auch so ein bisschen so, ich mache es ganz gern so ein bisschen so vorbeugend irgendwie.
Also
oder
so,
wenn ich totale, ja, Bewegung und oder ich gehe meine Runde laufen und habe da meine Musik drinnen, die ich,
ja,
dann habe. Und dann gehe ich in den Unterricht, dann habe ich, das ist dann meine Zündschnur viel länger, glaube ich.
Ja, ja, ist, absolut. Also macht es für die Kinder.
Wie hilft und ja, und es ist halt natürlich auch wieder zu, wenn sie im Unterricht so gar nicht mitsingen, manchen ist halt dann auch nicht so singen zumute, vielleicht, oder so, gell?
Ja.
Also das ist echt, sich da zu überwinden, wenn es einem nicht gut geht, dann zu singen, das ist
immer spannend.
Ja. Wobei man das natürlich auch dann erlebt, dass manche dann anders eben rausgehen, wie sie gekommen sind.
Aber
man,
ja, sagt,
jetzt singen wir mal, schauen wir mal, vielleicht hilft uns das, oder jetzt haben wir, ja, in dem Moment keine Lösung, machen wir mal die Musikstunde, schauen wir. Oder es ist wirklich so schlimm, dass das Singen eben dann nicht geht, aber dann ist das auch okay. Also
ich, ja,
sage, immer zuhören, ja, ist auch wichtig, ist völlig, oder beobachten,
macht auch schon beim was. Tanzen. Ja.
Man kann so viel, ja, lernen, wenn man zuschaut oder zuhört. Da muss man auch ein bisschen offener sein. Und das, glaube ich, hat sich im Laufe der Zeit schon auch verändert bei mir vom Unterrichten her, wie man dann,
ja,
wie man das alles beurteilt oder halt irgendwie einschätzt, wenn man mit viel.
Genau. Da bist du auch gewachsen. Ja, sehr, ja, schön. Voll.
Meine Fälle.
Sabine, vielen, vielen Dank. Du hast jetzt total viel Zeit genommen. und freut mich voll. Ich freue mich schon voll auf die Folge. Die höre ich mir dann auch gleich nochmal an. wer weiß, vielleicht machen wir bald nochmal eine. Fällt uns bestimmt noch irgendwas ein. Ich finde Musik, da gibt es so viel. Musik und Neurodivergenz finde ich auch ein schönes Thema tatsächlich. Wir bleiben eh in Kontakt. Wir schreiben uns ja auf Instagram immer fleißig. Ich verlinke euch die Sabine. Also ab jetzt Sabine folgen auf Instagram, auf YouTube. Schreibt sie auch gern. Sehr nett. Schreibt immer zurück. Und sucht euch gleich ein Lied aus, was ihr singt. Schmeißt es gleich irgendwie, wo auch immer ihr es anhört. Streamt eure Musik und tanzt jetzt erstmal eine Runde, weil seid ihr wahrscheinlich lang gesessen, habt zugehört und jetzt bewegt euch mal und singt ein bisschen. Einen schönen Tag wünschen wir euch, oder Sabine?
Ja, einen schönen, bewegten Tag.
Bewegten Tag, mit viel Musik.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.